Seid ihr, fühlt ihr euch innerlich bereit?
Ja.
Gut.
Voll und ganz. Hallo Freunde des freundlichen Podcasts, entschuldigt bitte die unbekannte Stimme. Ich bin David und ich wurde von Felo gefragt, ob ich nicht bei einem Podcast mitmachen möchte. Und ich habe noch jemanden mitgebracht und zwar...
Den Christoph.
Genau, der Christoph ist...
Was für ein Podcast bin ich hier gelandet?
Star Trek unerfahren eigentlich, oder?
Ja, ich habe es als... junger Bub geguckt, als es live im Fernsehen lief. Aber ich habe nicht so, ich bin nicht Fan geworden.
Ich lehne mich gerade zurück. Es ist ein bisschen wie bei einem Verkehrsunfall so zu schauen. Das sind, glaube ich, die ungewohntesten Anmoderationstöne, die in einem von unserem Podcast bislang passiert sind.
Also ich bin genauso dazu gekommen wie du. Ich habe das zufällig auf Sat 1 gesehen und habe mich jedes Mal so gefreut, als das lief. Und bin dann irgendwann wirklich auch Fan geworden. Und wir haben uns auf unserer Geburtstagsparty, also Christophs und meiner, mit dem Felo ein bisschen zufälligerweise über Star Trek unterhalten. Und da kam er doch auf die Idee, ich möchte mit euch zwei Gestalten einen Podcast machen. Und nach langem Hin und Her, welche Folge wir nehmen. Zuerst war Hotel Royale im Spiel. Darauf habe ich gesagt, das ist die beschissenste Folge, die ich kenne. Daraufhin hat Felo die und die Folge vorgeschlagen.
Das ist sehr schwer, wenn man nicht weiß, nach welchem Maßstab gute Folgen ausgewählt sind, dann Folgen vorzuschlagen. Da habe ich halt einfach dann mehrere. Aber Hotel Royale hat auch schon fröhliche Abnehmer gefunden. Die Folge wird den Hörern nicht erspart bleiben.
Sehr gut.
Ich würde auch tatsächlich auch darüber diskutieren wollen, denn ich habe mir schon Argumente zurechtgelegt, warum ich diese Folge nicht gut
finde. Das Problem bei so einer Folge wie Hotel Royale, es ist eine Quatschfolge. Die ist cheesy und ich mag solche Folgen, aber ich weiß, dass sie nicht gut sind. Und das sind dann Argumente, warum so eine Folge schlecht ist. Da kann ich wahrscheinlich nur sagen, ja, stimmt. Dann machen das wird der Podcast dann ungefähr so ausschauen. Ich spiele das Intro, wir sagen Hallo, wir reden 5 Minuten über die Folge, ich spiele das Outro. Weil da gibt es dann nichts zu diskutieren. So, ja. Quatschfolgen kann man toll besprechen, wenn man so auf dem gleichen Level ist, solche Quatschfolgen zu mögen. Aber wenn man bei so einer Folge wie Hotel Royale kontrovers diskutiert, habe ich einfach das Gefühl, da kommt wahrscheinlich recht wenig bei raus.
Deswegen haben wir uns ja jetzt eine gute Folge rausgesucht. Wir haben festgestellt, es ist eine der Lieblingsfolgen von Felo und mir.
Ja.
Und die Folge heißt auf Englisch Cause and Effect. Na, wer weiß, um welche Folge es sich handelt im Deutschen? Es ist Déjà-vu.
Das ist, glaube ich, wenn ich es gerade richtig geöffnet habe hier. Ja. Jetzt habe ich mein Gerät, ist offline und jetzt zeigt es mir nichts mehr an. Egal.
Möchtest du WLAN haben?
Nein, möchte ich nicht. Staffel 5. Alles, was ich jetzt nicht googeln muss, muss ich aus dem Kopf machen. Das heißt, alles, was ich vergesse, ist ab sofort unwichtig. So handhabe ich das im Podcast. Staffel 5 und wenn ich es gerade noch richtig gesehen habe, Folge 18, was auch tatsächlich ansonsten keinerlei Wichtigkeit hat.
Okay, also für mein Empfinden nimmt die Qualität der Folgen mit fortschreitender Staffelanzahl auch deutlich zu.
Das schon. Die Episodenzahl innerhalb der Staffel hat für mich jetzt nicht unbedingt sowas Signifikantes. Aber ja, tatsächlich. Also Staffel 5 bedeutet, wir sind definitiv in einer der besseren Staffeln, wo die Folgen besser sind als zu Anfang. Obwohl man darf das auch nicht unterschätzen. Ich habe auch schon festgestellt, gerade am Anfang in den ersten 2, 3 Staffeln sind so ein paar Perlen dabei, die ich überhaupt nicht mehr auf dem Plan hatte, weil ich die Staffeln beim späteren Anschauen immer ausgeblendet habe.
Genau, das ging mir auch letztens auch so. Ja. Ich habe letztens nochmal Staffel 2 einfach mal just for fun geguckt, ja, und dann wirklich festgestellt, dass da echt geile Folgen, ja, dabei sind.
Absolut. Und man schaut die nie wieder an und sagt, ah, das ist die schlechte Staffel, das ist alles noch so cheesy. Da hat zwar Riker schon den Bart, aber sie haben noch die Einteiler-Uniformen und Dr. Poole, das gibt's dabei.
Ja, ja, das ist so der bittere Beigeschmack.
Und bei Wesley ist immer noch da und ach, und dann schaltet mir das nicht mehr ein und stellt später fest, das sind gute Sachen dabei.
Ja, stimmt. Aber auch irgendwie trashig. Ne? Also ja, man muss da irgendwie mit einer lustigen Art und Weise drauf schauen. Ne?
Ja, ja, das darf man dann oft nicht zu ernst nehmen. Da sind dann solche Folgen wie Hotel Royale zum Beispiel dabei. Aber jetzt heute Déjà-vu, Cause and Effect, ist schon ein anderes Kaliber.
Eine Gemeinsamkeit haben die Folgen, glaube ich. Und zwar haben sie wahrscheinlich nicht allzu viel Geld in der Produktion gekostet, denke ich.
Ja, die dürfte wirklich sehr preiswert gewesen sein.
Also das Einzige, was da an Kosten kam, waren zwei Explosionen als CGI. Mhm. Und ja, bei Hotel Royale war es halt nur der extra Drehort.
Die Explosion, die wir heute gesehen haben, war tatsächlich ein praktischer Effekt. Da wurde das Modell der Enterprise mit Knallkörpern vollgestopft und in die Luft gejagt.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Ach, wie geil.
Ich würde sagen, bevor wir jetzt die Folge Szene für Szene durchhecheln, sowas ist immer so ein bisschen tricky, man verzettelt sich dabei, versuchen wir mal eine kurze Inhaltszusammenfassung und reden dann einfach frei drüber, was uns in der Folge so aufgefallen ist. Es ist ein bisschen leichter und wenn wir dann am Schluss merken, wir haben irgendwas vergessen, passiert immer, aber ich glaube, es ist leichter, als wenn wir jetzt, und was passiert jetzt, in welcher Szene sind wir jetzt, so Schritt für Schritt, das ist auch ermüdend.
Okay, möchtest du beginnen?
Ja, gerade noch Eckpunkte, die fünfte Staffel, das ist 1992 in den USA erst ausgestrahlt worden. Ich glaube, bei uns dann zwei Jahre später, 94, wenn ich es noch richtig weiß. Regie, Jonathan Frakes, das war seine Erstlingsregie. Die hatten ja damals so Workshops, die Schauspieler, die Hauptdarsteller konnten an Workshops teilnehmen und Regiearbeiten durchführen. Und das war tatsächlich seine erste und er hat sich da einiges einfallen lassen müssen.
Ja, finde ich, hat er auch sehr gut gemacht, denn mir sind da auch schon sehr viele Sachen aufgefallen. Ne? Also diese Folge, für diese Folge ist ja sehr typisch, dass die gleiche Handlung sich mehrfach wiederholt. Mhm. Und er hat es auf eine sehr geschickte Art und Weise in Szene gesetzt, indem er eigentlich alles immer aus unterschiedlichen Einstellungen hat aufnehmen lassen, sodass irgendwie keine Langeweile auch aufkommt. Und am Anfang sind die einzelnen Teile natürlich länger und da ja diese Wiederholung kommt, schafft er es trotzdem, das spannend zu halten. Ja. Also er rafft die Zeit dann gegen Ende natürlich.
Das ist mir schon früher aufgefallen. Die Zeitabläufe werden aus irgendeinem Grund, vergeht die Zeit schneller. Aber was mir früher nie aufgefallen war, dass er tatsächlich die Abläufe in verschiedenen Kameraeinstellungen gefilmt hat. Das habe ich jetzt gemerkt, weil ich es gelesen habe und darauf geachtet habe. Und ja, das stimmt. Das kriegt man unter Umständen sonst gar nicht so bewusst mit.
Ja, am Ende wird es ein bisschen extremer mit den von oben Szenen zeigen. Aber da hätte man ja auch Kosten sparen können, indem man sagt, wir nehmen jetzt die Szene, die wir jetzt einmal aufgenommen haben, fünf weitere.
Ja, unter Umständen hat er wahrscheinlich vielleicht auch einfach mal eine zweite Kamera aufgestellt.
Ja, so wird es wahrscheinlich gelaufen sein.
Ja, je nachdem, ob das Budget da war, eine zweite Kamera am Set zu haben, ist ja auch dann eine Frage. Das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht.
Also, was mir halt immer bei eigentlich allen Star Trek-Folgen schon ab Staffel 1 immer aufgefallen ist, dass es immer alles an Bord des Schiffes sehr, sehr gut beleuchtet ist. Ne? Also jeder hat wirklich immer so eine Kante an den Haaren und sowas. Ne? Also das ist alles, da ist viel Plastizität drin und das ist natürlich auch bei dieser Folge wieder der Fall. Und es sind aber auch ganz besondere neue Perspektiven am Start diesmal, finde ich. Erstmals aufgefallen im Besprechungsraum. Da wird nämlich immer genau die gegenüberliegende Achse das erste Mal bespielt, wo es mir aufgefallen ist. Also, dass man nicht dass die Perspektive so, wo die Fenster sind, sieht, sondern quasi in den Raum rein. Da sind nämlich so ganz komische neue Wandverschnörkelungen, die ich in keiner anderen Folge zumindest bewusst wahrgenommen habe.
Ja. Für Modellbauer interessant und für ich habe jetzt irgendwie die Algorithmen haben mich gesegnet und mir bei YouTube so einen Durchgang, also so Fans haben quasi die Enterprise komplett nachgebaut in 3D und du kannst es halt runterladen, ich glaube inzwischen nicht mehr wegen Copyright, und kannst halt so alles, was sich irgendwie nachbauen lässt, weil es halt Material dazu gibt, haben die halt auch nachgebaut. Das heißt, den Ready Room, die Brücke und sowas und halt auch solche Aufnahmen, wie du eben gesagt hast, haben da bestimmt auch zur Erhellung geführt.
Das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist echt spannend, so durch die Enterprise durchgehen zu können. Macht Spaß.
Ja, ja, das ist auch übrigens immer noch ein Traum von mir, irgendwie mal durch diese Kulisse durchzulaufen. Also ich habe auch selber mal zeitweise bei Fernsehsendungen gearbeitet und unter anderem gab es mal den Fall, dass wir erstmal eine Gerichtsmedizin unten in einem Keller aufgebaut hatten und dann durften wir da nicht mehr in diesem Keller sein und dann wurde es in einem Studio neu aufgebaut und wenn man dann da reingekommen ist, dann hat man gedacht, man ist im Keller. Also es wurde 1:1 so aufgebaut und ich weiß jetzt gar nicht, da habe ich überhaupt gar keine Informationen darüber, ob The Next Generation immer nur an einer Kulisse spielt, in einem bestimmten Paramount-Studio.
So heißt es leider auch nicht. Übrigens, Prost.
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 Boing. Wie viele Flaschen und Dosen sind drin? Schreibt's in die Kommentare.
Wir sind heute ja mit Bier unterwegs. Gestern bei der Aufnahme war es Uso.
Ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, nicht so glücklich gelaufen, hast du eben gesagt.
Ja, könnte eine Spaßfolge gewesen sein. Also wenn die Folge jetzt hier, die wir hier aufnehmen, online ist, ist die andere vielleicht schon eine Woche oder so rum. Und ihr dürft uns gerne mal schreiben, was ihr von unserer letzten Aufnahme gehalten habt und ab welcher Minutenzahl der Uso-Konsum die Hörbarkeit deutlich beeinträchtigt. Ich glaube, an der Stelle, an der wir angefangen haben, uns zu duellieren, könnte der Punkt erreicht gewesen sein.
Die kritische Menge
war überschritten.
Ja, das ist dann der Punkt, wo die Leute in dieses Kacke-Labern umschiften.
Wie, das sind wir eigentlich immer von Anfang an.
Deswegen sollten wir jetzt auch mal zu Potte kommen.
Aha.
Und, wie du vorgeschlagen hast, die Szene 1 besprechen.
Ich wollte gerade noch sagen, Brennan Braga ist der Drehbuchautor. Über den weiß ich nicht wirklich viel, außer dass er aus dem Ort Bozeman im amerikanischen Bundesstaat, ich glaube Montana, kommt.
Ach, deswegen die USS Bozeman.
Das macht er nämlich tatsächlich gerne, dass der in seine Drehbücher irgendwie den Namen seiner Heimatstadt einbaut. Und hier ist es das Raumschiff, die USS Bozeman.
Das ist gut.
Und ich habe mir dummerweise jahrelang immer nur gemerkt, der Captain heißt Bozeman. Weil das irgendwie so schöner ein Captains-Name ist. Captain
Bossman.
Bateson heißt er, glaube ich.
Ich würde sowas auch machen. Also ich habe sowas auch kürzlich gemacht, denn wir bauen gerade einen Escape Room, wo es um künstliche Intelligenz geht. Und das sieht auch so von der Kulisse auch ziemlich Star Trek-mäßig aus alles. Und da haben wir die Erbauer, David und Stefan, unsere Namen auf Klingonisch auf eine Schiebetür gedruckt.
Krach.
Sehr cool. Klingonischer Escape Room. Toll. Wir werden es verlinken, wenn ihr hier aus Köln seid und Spaß an Escape Rooms habt. Schaut in unseren Shownotes nach. Dann habt ihr da die Möglichkeit, aus dem Raum auszubrechen.
So, Szene 1.
Ich würde jetzt nicht Szene für Szene durchgehen.
Ich möchte noch mal kurz auf diese Explosion mit den Böllern zurückkommen. Ne? Also ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass das wirklich CGI ist.
Ne? Ich fand, das sah schon sehr praktisch aus.
Also ich fand, es sah sehr gut aus. Also ich habe mich sowieso immer wieder gewundert, dass es ab, wann war das, 1984 oder so, wurde es angefangen zu produzieren, dass es tatsächlich schon möglich war, relativ für die Zeit krasse Special Effects gut hinzukriegen. Es gibt auch manche Beispiele, die sind richtig beschissen. Auch bei Voyager zum Beispiel habe ich in den ersten paar Staffeln richtig schlechte Sachen gesehen.
Das war schon möglich, aber ich glaube, zu der Zeit sahen tatsächlich praktische Effekte immer noch eine Spur echter aus. Mhm. Als CGI, das war halt noch nicht so wirklich so weit. Dann, was wäre zu der Zeit vergleichbar gewesen? Babylon 5 ungefähr. Und das, wenn man sich das heute anschaut, da sieht man wirklich sehr deutlich, dass die Computeranimation damals einfach noch nicht so weit war, dass das echt aussah. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wie viel Computeranimation in der Next Generation überhaupt vorkam, ob da so viel, wie viel da zum Einsatz kam,
bin ich überfragt. Ich meine, das ist ja alles analog auf Film auch aufgenommen, ne? Ja, müsste man nochmal eine separate Special Effects Folge eventuell aufnehmen.
Ja gut, also die Geschichte geht um eine Kausalschleife. Es geht um eine Zeitschleife, in der die Enterprise gefangen ist. Die Folge fängt damit an, dass die Enterprise quasi in eine Notsituation gerät. Ich glaube, das ist relativ kurz. Der Captain ist in einer Notsituation, Aufprall in 36 Sekunden. Der Captain schreit, alle Mann von Bord, alle Mann von Bord. Die Enterprise explodiert, Vorspann. Das ist der Cold Opener, der geht relativ knackig. Und dann fängt das Ganze damit an, dass die Enterprise im All schwebt, durchs All fliegt. Und man erlebt den Bordalltag. Wenn man das zum ersten Mal gesehen hat, hat man sich damals vielleicht schon so ein bisschen gewundert oder man hat sich gedacht, ach ja, Zeitreise. Oder Rückblende oder was auch immer. Ich glaube, ich habe damals wahrscheinlich Rückblende gedacht.
Ich habe zuerst gedacht so, hä? Ich kann mich nämlich noch genau daran erinnern, als ich das als, weiß ich nicht, 10-jähriger Junge oder so gesehen habe. So, hä? Was ist denn da jetzt los? Ich bin dann aufmerksam geworden.
Ne? Weiß man denn vorher, wie die Folge heißt? Weil ich wusste es jetzt und ich war ja relativ unbelesen, aber durch den Namen allein, also durch den deutschen Titel Déjà-vu, war mir halt schnell klar, was da Sache ist.
Der deutsche Titel war eigentlich immer eingeblendet, oder?
Das weiß ich nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich kann mich nur an die englischen
eingeblendet, auf jeden Fall.
Genau, da kann ich kenne halt jetzt nur diese Pirate Bay und Netflix Folgen.
Aber ich glaube, man wusste es auch schon. Es stand zumindest in der Fernsehzeitschrift. Also die Namen hat man schon erfahren. Also ich hatte die auch alle, wenn ich meine Folgen auf Videokassette aufgenommen hat, waren die alle richtig beschriftet. Also musste man den Wolkennamen irgendwo relativ leicht in Erfahrung
bringen. Ja, der Titel verrät schon ziemlich viel. Ja. Aber es ist eigentlich auch nicht unbedingt schlimm.
Ja. Aber er kommt ja relativ schnell auch dahinter, dass da eine Zeitschleife im Spiel ist. Also man erlebt erstmal so den Bordalltag, eine Pokerrunde, Dr. Crusher, Data, Riker und Worf. Dr. Crusher hat schon die ganze Zeit so ein Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Sie ist abgelenkt, sie durchschaut Rikers Bluffspiel. Später in der Krankenstation kommt Geordi. Sie hat das Gefühl, ihn schon mal wegen sein Problem behandelt zu haben. Ihm ist schwindelig geworden. Er hat, schwankt dabei an den Warpkern gefallen. Das Ganze geht so ein bisschen weiter. Es gibt so eine Reihe von Szenen, von Ereignissen, die sich immer wieder wiederholen. Wenn Dr. Crusher in ihrem Quartier ist und schläft, in dem Moment, wo sie das Licht ausschaltet, hört sie Stimmen, sie schaltet das Licht ein, schmeißt ihr Schnapsglas, ihr Likörglas um.
Da möchte ich kurz einhaken. Ja. Da habe ich jedes Mal gedacht, dass sie diesen Knopf vom Licht nicht richtig trifft. Also das sieht für mich einfach irgendwie falsch aus.
Ja, beim ersten Mal war ich auch komplett irritiert und habe das Glas überhaupt gar nicht gesehen. Vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst.
Das ist ja auch so ein ganz komisches Pad mit lauter sehr kleinen Tasten. Wenn du da nachts im Dunkeln draufhaust, kannst du eigentlich den richtigen Knopf gar nicht treffen. Du drückst auf irgendwelche Knöpfe, dass sie überhaupt auf den Knopf drücken muss und nicht sagt Computerlicht.
Ist die Frage, was intuitiver ist, ne? Computerlicht, wenn du gerade verpennt bist und gerade wach wirst,
wenn du damit,
oder irgendwo tasten und drücken.
Wenn du damit normalerweise lebst, dass du alles, was passiert, den Computer danach bittest, Computerlicht, Computertür auf, Computermusik, also macht ja heute auch Smart Home. Alexa, Licht, Alexa, dieses, Alexa, jenes.
Kann Alexa hier? Ich habe sie leider nicht verstanden. Alexa funktioniert ja noch relativ gut. Mhm. Siri ist so das Beschissenste, was es jemals gegeben
hat. An alle Hörer. Alexa, Selbstzerstörung.
Alexa, Furzgenerator starten.
Riesendildo bestellen. Ja, irgendwann klappt's.
Ja, das ist übrigens witzig. Da kann man, wenn jemand so ein Smart Home hat und gerade irgendwie draußen auf der Terrasse ist, kannst du sagen, Alexa, starte Programm Rollläden runter. Fahr die Rollläden runter. Der Hausbesitzer ist draußen.
Code Red.
Ja. Auf jeden Fall kommen sie am Schluss dann an eine Raumverzerrung. Es kommt zu dem fatalen Zusammenbruch. Die Systeme fallen aus. Roter Alarm. Die Enterprise reagiert nicht mehr. Die Steuerung funktioniert nicht mehr. Die Schilde können nicht mehr hochfahren. Aus der Raumverzerrung kommt ein anderes Raumschiff heraus. Aufprall in 36 Sekunden. Sie beratschlagen, was tun sie. Jeder hat so seine Vorschläge. Picard braucht endlos viel Zeit.
Das stimmt, obwohl er eigentlich genau wissen müsste, was zu tun ist.
Er sich erstmal die Vorschläge anzuhören und entscheiden, ja, machen Sie das. Traktorstrahl aktivieren, um das andere Raumschiff abzulenken, reicht nicht aus. Das Raumschiff rammt die Warp-Gondel. Innerhalb kurzer Zeit kommt es zu dem fatalen Moment am Anfang, dass die Enterprise explodiert. Alle Mann von Bord, alle Mann von Kabum. Und das Ganze geht wieder von vorne los.
Das ist aber generell auch irgendwie immer diese Trägheit, immer wenn es irgendwie zu einer ernsten Situation oder zu einem Angriff kommt. Wir werden beschossen. Was sollen wir tun? Wir werden nochmal beschossen. Schutzschilde runter auf 30%. Und dann irgendwann nach der fünften Salve zurückfeuern.
Ja.
Ist ja kein Kriegsschiff, ne? So wie ich das verstanden habe.
Ja, aber so Galaxy-Klasse ist schon eigentlich gut ausgestattet.
Ja, ne? Es ist das Flaggschiff und das sollte eigentlich dann auch die beste Bewaffnung haben. Auch wenn es kein Kriegsschiff ist.
Ja, aber der Captain generell Picard ist ja eher so ein kein Kriegsmensch.
Ja, aber das ist ein altgedienter Captain. Der war auch in vielen Kriegssituationen schon und sollte das solche Sachen einfach wissen.
Also da würde ich sagen, im Zweifelsfall einfach immer draufballern, mit aus allen Rohren schießen und dann kurz bevor der Gegner am Boden ist, sagen, so, jetzt kann ich meine Diplomatie anwenden. Ne? Weil Picard eigentlich ja so der Diplomat schlechthin irgendwie ist. Ne?
Man wird immer behaupten. Ja.
Ja.
Ich habe da so meine eigenen Theorien
dazu. Ja.
Lass mal das mal. Die Picard-Serie kommt ja auch demnächst und dann
Spezialfolge.
Spätestens dann werden wir hier auch im Podcast mal über Picard reden müssen, aber momentan macht das Gefühl gerade jeder Star Trek-Podcast oder sagen wir mal 9 von 10 picken sich nur noch Picard-Folgen raus, um sich darüber zu sprechen. Wie ist denn Captain Picard und was können wir von der Serie erwarten, wenn wir jetzt The Inner Light und Best of Both Worlds und bababa immer wieder dieselben Folgen besprechen und am Schluss wenn sie eh alle enttäuscht, weil sich die neue Serie, wir haben vorhin in der Küche drüber gesprochen, sich eh wahrscheinlich einen Scheißdreck drum kümmern wird, was wie Captain Picard früher in alten Folgen und Filmen jemals charakterisiert worden ist. Also ja. Da habe ich da keinen Bock mehr zu. Das ist so ein
Thema. Kann alle Erwartungen nur enttäuschen.
Das ist ja nur Spekulationen, alles.
Eben.
Ja.
Und dazu brauchst du dann erstmal Drehbuchautoren und Showrunner, die das gleich genauso sehen wie du und die sich da auch so ein Korsett anlegen lassen wollen. Sagen so, wir müssen uns jetzt an alles richten, was in 7 Staffeln und wie viele Kinofilmen mit diesem Mann gemacht wurde. Und vergiss
nicht. Also da werden Widersprüche aufkommen. Aber auch innerhalb von The Next Generation gibt es auch Widersprüche.
Und wie?
Also so zum Beispiel Pokerszene. Worf murmelt irgendetwas wie 50 schwer verdiente Mäuse. In irgendeiner anderen Folge, oder ich glaube sogar, es war ein Kinofilm, wird thematisiert, dass das Geldsystem abgeschafft wurde. Ja, ich glaube, es war irgendein Kinofilm, ich weiß gerade nicht welcher.
Ich kann mich an irgendwas in der ersten Staffel erinnern, als diese Schläfer gefunden werden, dann aufgetaut werden, die aus dem 20. Jahrhundert irgendwie ins All geschossen wurden, aus dem 21. Jahrhundert. Und der eine sofort nach seinem Broker fragt und seinem Banker und
Picard
ihn dann, ihn dann ganz sehr hochmütig erklärt, Geld, das haben wir schon lange nicht mehr nötig, das brauchen wir nicht. Ja, und dann auf Deep Space Nine, die Ferengi geben auch nicht einfach alles für umsonst. Ja, auf einmal müssen die wieder Geld besitzen.
Ja, genau.
Und, ihre
aber das sind dann Rohstoffe bezahlen. Auch meistens.
Ne? Ja, Gold gibt es Latinum und so.
Ja.
Ja, aber stimmt, hier Worf, der da so schnell, kann man sagen, sauer verdientes Geld verlieren.
So, aber da habe ich auch wieder ein Fun Fact, und zwar in der englischen Originalfassung murmelt Worf einfach nur irgendetwas Unverständliches, und die deutsche Synchronisation hat einfach, weil das anscheinend wegen der Lippenbewegung irgendwie gepasst hat, das dazu gedichtet mit diesen 50 schwer verdienten Mäusen.
War jetzt eh komisch für mich. Ich habe schon so lang nichts mehr auf Deutsch angeschaut. Die ersten Minuten waren richtig schwer. Allein die Stimme von Data ist so komplett anders im Original. Brent Spiner hat längst nicht so eine Comedy-Stimme, wie Data das in der Synchro hat. Nach kurzer Zeit war ich drin und habe gemerkt, also gerade bei Data ist mir das aufgefallen, in den frühen Staffeln hat er eine wirkliche Comedy-Rolle bekommen. Und zwar in der deutschen Synchro viel stärker als im Original, weil die ihm wirklich so eine quäkende Stimme auf Deutsch verpasst haben. So eine hohe, quäkende Stimme. Und das ist jetzt hier sehr stark abgeschwächt. Die Stimme ist immer noch anders, aber man kann ihn ernst nehmen.
Ja, in den ersten Staffeln konnte man ihn eben nicht ernst nehmen. Da war er wirklich so der Clown, so, ne? Der gerade frisch gebootete Android.
Der aber immerhin schon 20 Jahre in der Sternenflotte war zu dem Zeitpunkt.
Mhm. Aber so ein naives Kind irgendwie so, ne? So, so wie? Das, also er hat so Sachen nicht verstanden, die für alle anderen selbstverständlich sind.
Irgendwelche Redewendungen und sowas zum Beispiel auch. Ne?
Genau.
Klar, das hat man natürlich irgendwie auch als Aufhänger benutzt, um diesen Charakter irgendwie halt sich entwickeln zu lassen. Auch,
ja.
Ne? Aber Data mochte ich in den ersten Staffeln viel, viel weniger als tatsächlich später, weil später haut er halt hin und wieder mal irgendeinen Spruch raus, wo ich mich halt totlachen könnte. Ne? Also in dieser Folge, was sagt er da nochmal?
Beim Pokerspiel war das die Stelle.
Genau. Data, geben Sie, aber es hat doch keiner gesetzt. Da hätte ich mich totlachen können.
Das ist auch wirklich nur in der Situation. Das ist kein Schenkelklopferhumor in dem Sinn, das ist nicht Slapstick, sondern es ist einfach Situationshumor, der eigentlich relativ still und ruhig ist, aber dadurch, wie es gespielt und gesprochen wird, also in der Synchro, und ich erinnere mich auch im Original, wirkt es komisch. Es ist einfach witzig und es funktioniert. Und allein das Data immer wieder dieses, ich muss mich doch an die Regeln halten, aber das ist doch so. Warum macht sie das so, wo doch noch keiner gesetzt hat, so nach dem Motto? Das ist schon.
Anderes Beispiel, auch in dieser Folge, da wo es um die Stimmenanalyse geht, die Crusher gehört hat, da fragt Picard, was ist der Inhalt? Und Data sagt, 250 allgemeine Gespräche, 16 Liebesgespräche. Data, kommen Sie zur Sache!
Ich dachte mir auch, wow, das ist aber Privatsphäre. Dass einfach der Android einfach mal alles sich anhören kann, was da gerade gesprochen wurde. Ich glaube, Picard war da gerade in dem Moment nicht nur peinlich berührt, der wollte die Privatsphäre schützen, weil es hätte ja sein können, dass er dann auch irgendwas gesagt hat, was jetzt nicht unbedingt alle hören sollen.
Ich glaube, Captain Picard wollte intime Momente mit Dr. Crusher haben. Also da gab es ja auch wieder so eine Anspielung auch in der Folge, als Beverly sagt, Captain, haben Sie Zeit für mich? Und dann geht es ja um das Rezept gegen
und
Schlaflosigkeit.
Wenn er den guten Pyjama anzieht.
Genau. Ja. Ja. Ist das eigentlich so eine Art Pyjama, was er da anhat?
Nein, das ist der Unterpulli von seiner Jackenuniform. Der hat zwei Uniformen, die normale mit Pulli, so wie jeder auch hat. Und dann gibt es so eine extra Captains-Uniform, wo eine Jacke über so einem grauen Uniform-Pulli, den wir jetzt da gesehen haben, trägt.
Und das hat Jacke er selten. Ne?
Sehen wir später auch. Ich fand es immer seltsam, aber das wollte auch Patrick Stewart so haben, weil er diese Uniform-Pullis nicht mochte. Also das Picard-Manöver, das am Pulli zuppeln, das kommt daher, weil das einfach unbequem war. Und jedes Mal, wenn er sich gesetzt hat, hat sich das so Falten geworfen und daher hat er irgendwo eine Jacke gekriegt. Lasst uns nochmal kurz die Folge zum Ende bringen. Die Schleife läuft ein paar Mal durch. Sie versuchen verschiedene Methoden, um der Sache auf die Spur zu kommen. Irgendwann kommen sie auf die Idee, dass Data diese Déjà-vus, die sie alle haben, die sich auch häufen. Also sie sind immer, die werden immer stärker. Beim Kartenspiel wissen die nach einer Weile irgendwann genau, wann welche Karte gelegt wird. Geordi kommt in die Krankenstation und Dr. Crusher wusste das schon kurz vorher. Und sie beschließen dann, Data, so eine Art unterbewusste Nachricht, in diese Zeitschleife einspeisen zu lassen, wo er mit irgendeiner ganz kleinen Botschaft irgendwas, ein Wort,
sich ich selber... Ich check das jetzt erst, während du darüber redest. Aber erzähl
ja,
weiter.
Ja, ja, das ist das, das kann ich mir vorstellen. Das ist die Zahl 3. Im letzten Durchlauf häuft sich die Zahl 3. Data legt plötzlich beim Pokern lauter Dreien aus oder lauter Dreierkarten, also immer drei gleiche. Die Zahl 3 taucht immer und immer wieder auf und am Schluss ist es halt so, dass Data im letzten Moment dann bemerkt, aha, die Zahl 3 bedeutet, er hat die drei Nöppel, also die Rangzeichen an Commander Rikers Uniform, Kragen gesehen, der in diesem Krisenmoment vorgeschlagen hat, den Shuttle-Hangar zu fluten, um durch den Druckausgleich das Raumschiff ein Stück zur Seite zu bewegen, weil der Vorschlag von, ich glaube, Worf war es oder von wem auch immer.
Nee, von Data selber, weil das war der Traktorstein.
Ja? Okay, ja. Ja, stimmt. Genau. Ja. Das andere Raumschiff mit dem Traktorstrahl zur Seite zu schieben, nicht gereicht hat. Data sieht die drei Nöppel, hat das Gefühl, ja, das muss es sein, flutet die Hangar und die beiden Raumschiffe fliegen knapp aneinander vorbei. In dem Moment geht auch das Licht wieder an, alles funktioniert wieder, sie kontaktieren das andere Raumschiff, nein, beziehungsweise das andere Raumschiff kontaktiert sie. Im Captain Sessel sitzt Fraser.
Ein Ire, mutmaßlich.
Der sieht schon sehr irisch aus. Aber Kelsey Grammer...
Ach, das ist Frasier gewesen.
Ja, das ist Kelsey Grammer aus Frasier und Cheers.
Ja. Wer ist denn Frasier? Was ist
kennst
das?
Du die Serie nicht? Frasier?
Nee,
kennst
gehört.
Du Cheers?
Nee, nie gehört.
Echt, das ist eine Bildungslücke. Cheers ist so eine Comedy-Serie, die in den 90ern immer nach...
Cheers, ach so, Cheers. Cheers, ja, das lief ja auf RTL ja, genau, mal in den 90ern oder
genau.
So.
Genau, und Frasier ist einer der Charaktere in der Bar, der auch nach irgendeiner Staffel trug der Bart. Genau wie hier. Und die Frasier hat dann später Kelsey Grammer seine eigene Serie bekommen, die heißt auch Frasier. Kelsey Grammer ist ein großer Star Trek-Fan und der wollte schon immer mal einen Cameo-Auftritt haben. Das hat dann nicht zu einer großen Rolle gereicht, weil er gerade parallel gedreht hat. Die Studios zu Cheers...
Schneidest du den raus, Cheers. Den Aufstoßer eigentlich?
Nein, das rülpst du und das bleibt drin. Ich schneide hier sowieso nichts raus.
Alles, also, ich habe eben schon überlegt, macht, ob ich nicht flatulieren soll.
Flatuliere drauf los?
Geht gerade nicht.
Es geht, unsere Hörer müssen es ja nicht riechen. Entschuldigung.
Ja.
Hoxi, benimm dich, du bist Polizist.
Ja,
Moment, ich muss gerade noch die Geschichte um Kelsey Grammer. Als die Folge gedreht wurde, wurde gerade parallel im Nachbarstudio Cheers gedreht. Und Kelsey Grammer hatte gerade kurz Zeit für ein paar Stunden auf das Set von Star Trek Next Generation zu wechseln, die Uniform anzuziehen und diese Szenen zu drehen. Deswegen trägt der Captain, der USS Bozeman, auch den Bart, weil Frasier in der Staffel Bartträger war. In der späteren und früheren Staffel hat er den Bart abrasiert. Deswegen sieht er wirklich aus wie Frasier. Frasier in dieser roten, alten Star Trek-Uniform mit Gürtelschnalle und weißem Rollkragenpulli sitzt da richtig protzig und potent in diesen Sessel, kann ich Ihnen irgendwie helfen?
Was wollt ihr eigentlich hier?
Eigentlich
fickt euch! Ja, ihr wart uns im Weg!
Ja, der ist so richtig so ein Protz. Und dieses Raumschiff, die USS Bozeman, das ist auch so ein Brocken. Ich habe mal nachgeschaut, was das für ein Schiff ist. Das ist ein Polizeischiff, das ist ein Polizeikreuzer, so ein Einsatzkreuzer. Wenn man das, man sieht das ja in verschiedenen Einstellungen, das Ding ist schwer bewaffnet. Das
oben sind, auch so ein Pimmel. Ne?
Geschütztürme drauf. Oben, unten und an den Seiten. Man sieht es nicht in allen Einstellungen, man muss da schon mal im Internet ein bisschen suchen. Das ist sehr massiv und gedrungen. Das ist ein Umbau der USS Reliant aus, ich glaube, Zorn des Khan, aus dem zweiten Star Trek Film. Und die Brücke innen, das ist das Set aus Star Trek 6, The Undiscovered Country. Das ist ein Jahr, im Jahr vorher war der Film in den Kinos. Die haben auch die ganzen Uniformen einfach alle aufgetragen. Und eigentlich sollte Kirstie Alley, die Offizierin, die hinter dem Captain steht, sollte eigentlich Kirstie Alley sein, die ihre Rolle als Lieutenant Savick aus Zorn des Khans nochmal aufgreift. Die hätten sie sich auch vom Set von Cheers ausgeliehen, aber die hatte keine Zeit oder war zu teuer. Das wäre auch ganz nett gewesen. Ja. Dann wären beide aus Cheers auf der Brücke gewesen.
Und ich glaube, zeitlich kann man das auch irgendwie so einordnen, dass diese Uniform das erste Mal irgendwie 7 Jahre vor dem Kinofilm das erste Mal erscheint. Quasi
vor dem zweiten, vor dem Zorn des Khan, genau.
Genau.
Ja, das ist eh so eine Sache. Also die USS Bozeman ist 90 Jahre in die Zukunft gereist, also beziehungsweise hat einen Zeitsprung von 90 Jahren gemacht durch diese Verzerrung. Die Uniformen waren damit ungefähr 80 Jahre in Gebrauch. Die Sternenflotte, die notorisch dafür berühmt ist, alle paar Jahre die Uniformen umzudesignen, hat dieses spezielle Uniformmodell 8 Jahrzehnte lang fast unangetastet benutzt. Da wurde mal der Gürtel weggelassen und der Rollkragenpulli. Ansonsten 8 Jahrzehnte, das müsst ihr euch mal vorstellen. Du siehst heute irgendwo Soldaten und die hätten noch den gleichen Uniform-Look wie vor 80 Jahren oder Polizisten die gleiche Uniform. Das kann man sich heute schon kaum vorstellen. Und in der Serie bei Star Trek, in verschiedenen Serien haben die verschiedene Uniformen. Innerhalb, das ging so weit, dass sie im siebten Kinofilm auf der Enterprise 2 verschiedene Uniformen getragen haben, einfach weil sie noch nicht so richtig wussten, welche nehmen wir jetzt.
Das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen eine Frage von Budget und Aufwand natürlich auch, was man da reinsteckt.
War ja eine billige Folge, also hat man einfach das genommen, was schon da war. Die hätten genauso gut die Uniformen aus dem ersten Kinofilm nehmen können. Wenn schon so weit zurück ist, 7 Jahre vor Star Trek 2, hätte es auch noch die Uniformen aus dem ersten Kinofilm sein können, aber die hätte man wahrscheinlich neu schneidern müssen. Die waren wahrscheinlich einfach nicht mehr im Fundus zu finden. Mhm. Die Brücke hätte man neu bauen müssen. So konnte man alle Sets, die man schon hatte, einfach nochmal verwenden.
Ja, ja, genau, richtig. Und das ist halt Gold wert, ne? Ja. Weil bau mal so eine neue Brücke auf, ne? Das dauert lange und kostet viel.
Ja, und der Gag und der Plot haben ja trotzdem funktioniert.
Richtig, genau.
Ja, wahrscheinlich gerade deshalb, weil die Zuschauer, die im Jahr zuvor im Kino waren und einfach die alte Brücke kannten, die wussten, so sieht eine Brücke zu der Zeit aus. So sieht ein Schiff zu der Zeit aus und so sehen die Uniformen zu der Zeit aus. Wenn du denen dann.
Ich habe die Uniform ja auch erkannt, obwohl eben. Ich halt ja nicht so firm bin.
Eben.
Ja.
Und wenn du dann denen eine Uniform anziehst von einem Film, der 20 Jahre früher gedreht worden ist, hätte sich am Ende die Hälfte nicht mehr daran erinnert oder gesagt, hä?
Klar, und dass solche Sachen emotionalisieren natürlich.
Und ihr stellt euch vor, wie Kelsey Grammer ausgesehen hätte in einem hellblauen Hemdchen mit kurzen Ärmeln. Das sieht doch scheiße ausgeschaut. Dann schon lieber diese pseudo-faschistoide schwarz-rot-weiße Uniform mit diesen Schnallen und Klammern. Ich finde die furchtbar.
Kommen wir zurück zur Folge.
Ich finde die Uniform furchtbar. Ich möchte das einfach mal sagen.
Es vergeht ziemlich viel Zeit, als das Raumschiff erscheint und dann irgendwie gehandelt wird. Und eigentlich, ich als großer Data-Fan, würde sagen, Data müsste eigentlich schon viel früher gewusst haben, dass man beides machen muss, um die Kollision zu vermeiden.
Natürlich. Alles, was hilft, wird gemacht, dass man sich dafür eine Option entscheidet, ist totaler Blödsinn.
Das Problem ist so ein bisschen die Kommandostruktur, dass alles immer nach oben hin gemeldet werden muss, obwohl Data im Prinzip die Befähigung hätte, diese Kommandostruktur einfach zu umgehen. Aber das erlaubt das System Sternenflotte nicht.
Hat er ja letzten Endes am Schluss auch gemacht und es hat zu Erfolg geführt und der ist jetzt nicht irgendwie gerügt worden oder hat ein Untersuchungsverfahren im Hals bekommen, sondern das Ergebnis hat das gerechtfertigt und ich denke auch, dass Picard seine Leute so weit anleitet, dass die selbstständig handeln dürfen. Mhm. Also da war hier, es war halt, der Plot hat es gebraucht, aber gerade durch die vielen Wiederholungen, das ist das, was ich an der Folge halt, was mir ja nicht so gut fällt, die ganzen Wiederholungen zeigen eigentlich so Plotschwächen eher deutlicher auf, weil man immer wieder darauf hingewiesen wird, warum schmeißt Dr. Crusher immer ihr Glas um, auch wenn sie es an eine andere Stelle steht. Das ist einfach nur, damit man das Glas umschmeißen kann und weil das witzig ist. Aber
klar, das sind so wieder so Punkte, die einen wieder daran erinnern irgendwie. Ne?
Achtung. Mein... Jawohl.
Nummer eins.
Bravo.
Stinkt übrigens nicht, ist vegetarisch.
Ja, das sage ich auch immer.
Das behaupten sie alle. Mhm. Ja.
Kann vom Gegenteil berichten.
Ja. Seitdem meine Tochter im Kindergarten Fleisch isst, stinkt die Kacke.
Hoho.
Vorher nicht.
Naja. Also bitte
anderes Thema.
Ja.
Nein, bitte erleuchte uns, erhelle uns.
Wir sind begierig. Machen wir eine andere Folge draus.
Tochter, ja, was ich auch immer wieder faszinierend finde, das Pokerspiel wird ja am Anfang wirklich lang und breit eingeführt. Das wird immer kürzer.
Mhm. Und entweder halt so langweilen würde.
Ne? Es wird ja natürlich langweilen, aber es wird kürzer. Man merkt, es ist nicht auch irgendwie mal ein Schnitt dazwischen, sondern man zieht dieses Pokerspiel durchgehend. Also man merkt, die Zeit, die damit verbringen wird, kürzer. Also diese Kausalitätsabfolge, diese Zeitabfolge funktioniert irgendwann nicht mehr. Man kann jetzt sagen, okay, die sind ja keine Automaten, keine Maschinen, die alles automatisch immer gleich machen, sondern sie reagieren auch alle mal anders. Du hast einen anderen Impuls, gerade durch dieses Déjà-vu, reagieren sie alle anders und dann geht der Ablauf schneller. Aber dass das Pokerspiel schneller zu einem Ende kommt, weil Dr. Crusher am Anfang noch sagt, ja, ich möchte sehen, sie deckt den Bluff von Riker auf und in der zweiten Folge passt Riker ganz schnell, weil er das Gefühl hat, dass Dr. Crusher weiß, dass er...
An der Stelle gut inszeniert, weil da auch große Gesichter immer eingeblendet sind. Das,
tatsächlich, sehr gut inszeniert. Also solche Sachen, Jonathan Frakes und generell die Schauspieler der Serie sind alles keine großen Schauspieler mit ein paar Ausnahmen. Es sind halt Fernsehschauspieler aus den 80ern und 90ern. Das ist zu der Zeit einfach so, das ist nicht die große Riege an Charakterdarstellern. Aber für das, was sie darstellen sollen, haben die alle so ihre guten Momente. Und in der Folge, ich meckere gern über das Schauspiel von Marina Sirtis, Diana Troy oder Jonathan Frakes. Da war jetzt in der Folge nicht so viel dabei, wo ich sagen könnte, oh mein Gott, ist das schlecht geschauspielert. Das war alles wirklich gut und gerade solche Naheinstellungen auf die Gesichter haben funktioniert.
Troy ist auch wegen mir die Rolle, die ich als erstes killen würde. Und in dieser Folge hat sie ja speziell auch nur gesagt...
Ich fühle das nicht.
Nee, was hast du nochmal gesagt?
Wir müssen schnell weg.
Ja, sonst wendet die sich, glaube ich, kein einziges Mal auf dort.
Bei dem, wo die das erste Mal am großen Tisch sitzen und palabern, da meinte die, ich habe nichts gefühlt.
Ja, Troy, die sonst immer alles Mögliche fühlt und zwar immer das Offensichtliche. Captain, ich fühle, dass er uns nicht, dass er uns etwas verschweigt. Ja, das haben wir alle gemerkt. Der Typ ist sehr windig und wir können erkennen, dass er uns was verschweigt. Troy ist diejenige, die das Offensichtliche aussprechen muss. Wir müssen schnell hier weg.
Deswegen, ach nein, echt. Deswegen weg mit ihr.
Ja. Ich weiß nicht, wie viel in Staffel trägt sie keine tiefen Ausschnitte mehr. Die Frau hat damit ihren...
Ja, die wandelt sich sowieso ziemlich stark,
ne? Verloren.
Ja, also
ihren
die ist,
Sinn und Zweck.
Also am Anfang hat sie, also spielt die auch noch so ein bisschen mit ihrem Outfit. Und später hat sie eigentlich nur noch diese komische...
Ja, ich muss sagen...
Jumpsuit, so, ne?
Ja, man muss ganz ehrlich sagen, ab ich weiß nicht, welcher Staffel das war, ich glaube ab der sechsten, haben sie Counselor Troy in eine normale Uniform gesteckt und das hat der Figur, dem Charakter tatsächlich sehr gut getan, ja, weil die auf einmal ernst zu nehmen
genau,
war.
Richtig, genau. Ich konnte sie auf einmal auch ernst nehmen. Ja.
Und vorher
und dann hat sie auch eine Folge gehabt, wo sie alleine kommandiert hat und sowas und dann noch irgendwie noch den Commander nachgemacht hat und sowas.
Ne? Und sie hat auch gute Momente, aber gerade in den ersten Staffeln wirkte die teilweise so überflüssig und so, so krampfig. Ich spüre großen Schmerz. Oh mein Gott. Aber hier in der Folge hat es halt einfach nicht viel zu tun gehabt. Und das ist verwunderlich. Dr. Crusher ist diejenige, die hier sehr schnell sehr, sehr, sehr hellfühlig, hellhörig, soll man hellfühlig sagen, auf diese Déjà-vu-Sachen.
Ich dachte auch am Anfang, dass sie die Einzige ist. Und dann hat sich aber so dieses Gefühl von Schleife zu Schleife halt ja, auf die anderen halt auch ausgewirkt.
Sie ist ja auch diejenige, die das quasi meldet an die ganze, gesamte Kommandostruktur und so.
Sie treibt das halt voran.
Ja. Ja. Das ist schon eine Crusher-Folge in gewisser Weise. Sie ist so die Hauptfigur, die das Ganze spürt. Also das, was eigentlich eher Troys Rolle wäre, etwas zu spüren, was da seltsam vorgeht, die ist irgendwie ziemlich stumpf. Ich habe auch das Gefühl, sie ist von dieser ganzen Déjà-vu-Sache ausgenommen. Troy scheint da nichts mitzukriegen. Zumindest kommt mir das so vor. Wahrscheinlich.
Eigentlich geht es mehr um die Pokerrunde. Also, und Picard muss halt dann...
Aber Troy hat auch manchmal mitgepokert.
Die Pokerrunde ist immer abwechselnd. Ich glaube, die ist in der zweiten Staffel eingeführt worden mit Dr. Pulaski noch. Was ich jetzt bei der Pokerrunde interessant finde... Data, in der, ich weiß nicht, wie viel Durchgang, legt der unterbewusst, mischt er die Karten so, dass er die Karten nach, also die Karten, wenn er sie offen austeilt, erstmal nur Dreier legt und dann Dreiergruppen, also immer drei gleiche Karten. Würdet ihr mit so jemandem noch Poker spielen, der sowas kann?
witzig finde ich auch diese Aussage, das ist nicht vorhersehbar.
Ja. Also. Und dann macht er sowas. Ich würde den nicht mehr zum Pokern einladen.
Also das ist aber ja dann ist auch doch was moralisch ist er doch ziemlich, sag ich mal, firm, oder nicht?
Prost.
Außer vielleicht in bestimmten. Es gibt bestimmt Folgen, wo.
Na, der Gruppendritter?
Ja. Wo der irgendwie böse ist oder so. Aber ansonsten hat er doch ein ganz klares Programm.
Naja, der hat schon eine moralische Komponente, die sehr stark ausgeprägt ist. Also der hält sich an die Regeln, der würde beim Pokern nicht bescheißen, was ihn aber ehrlich gesagt auch zu keinem guten Pokerspieler macht. Wie kann dann so jemand bluffen?
Ich meine, er trägt ja auch dann immer diese ganz besondere Pokermütze, ne? Diese Käppi, ne?
Das ist diesen Schirm, diesen oben offenen
mit Blau oder was ist das, glaube ich?
Kristallglas oder was war das?
Ja, so blaues Plexiglas oder sowas ist das, keine Ahnung.
Also ein typischer Poker-Dealer-Outfit. Wenn Data was macht, dann macht er das richtig.
Aber das ist halt auch wieder so, dieser Charakter Data will sich irgendwie weiterentwickeln und auch irgendwie immer den Menschen ähnlicher werden und einfach dadurch, dass er Poker spielt und irgendwie die Verhaltensweisen und auch Bluffen und alles Mögliche irgendwie analysiert und irgendwie versucht, das in sich aufzunehmen, macht ihn irgendwie sympathisch.
Ja. Er versucht es, sagen wir mal. Er möchte mitmachen.
Ja, und das ist aber auch immer wieder so ein Spaßfaktor. Der mich auch immer wieder zum Schmunzeln bringt. Ja,
bei Data muss ich eigentlich immer die ganze Zeit an so Asperger-Autisten denken. Oder halt, jetzt ein blödes Beispiel, aber bei, wie heißt das nochmal, Big Bang Theory wird das ja auch...
Sheldon, ja.
Ja, genau. Da, ja gut.
Sheldon ist eigentlich also eine klassische Data-Figur. Das wird ja in der Serie auch immer wieder der Vergleich gezogen.
Verknüpft, meinst du?
Ja. Das passt schon sehr. Ja. Ja, aber ich meine, diese Pokerrunden, die sind so ein bisschen seltsam. Worf hat mal in irgendeinem Pokerspiel erklärt, Klingonen bluffen nicht. Was will er dann über einem Pokerspiel, wenn er nicht blufft? Dann hat er da nichts zu suchen. Bei einer anderen Pokerrunde ist Troy dabei, die Gefühle lesen kann, die also weiß, wenn jemand blufft. Mit einer Empathin, mit der Petasoidin würde ich überhaupt nicht pokern. Geordi, der durch die Karten durchschauen kann mit seinem Visor, der also erkennen muss, was die auf dem Plan haben. Mit solchen Leuten kann man doch nicht pokern. Das ist doch Quatsch. Hm. Da ist man, ich meine, dass die keinen, die spielen um Chips, ob die jetzt wirklich um Geld spielen oder nicht, ist sei dahingestellt. Aber ich gehe mal davon aus, die spielen nicht wirklich um Geld, denn es kann um nichts gehen. Wenn man mit solchen Leuten pokert und sich einfach darauf verlässt, dass die ehrlich sind, dann würde ich nicht um echtes Geld spielen.
Wenn es um nichts ginge, dann wäre es aber auch irgendwie nicht interessant.
Ja. Ne?
Aber irgendwie glaube ich auch, dass diese Fähigkeiten, wie du sie schilderst, mit durch die Karten durchschauen oder mit der ganzen Sensorik, mit den Gefühlen und so, dass es den Charakteren eigentlich auch irgendwie gar nicht wirklich bewusst ist. Ne? Also beziehungsweise dem Zuschauer bewusst irgendwie so suggeriert wird, dass es halt nicht in dem Moment der Fall ist.
Ich glaube, die Spieler nehmen das auch alle in Kauf, weil den Arsch langweilig ist, weil die ja irgendwie seit wie vielen Jahren durchs All düsen, keinen Auslauf haben, außer auf dem
Holodeck. Es gibt auch das Holodeck, ja.
Ja, aber... ich glaube, das reicht halt nicht. Und dann, keine Ahnung. Und dann denkt ihr, okay, wir spielen jetzt Poker, obwohl wir wissen, dass das total sinnlos ist. Aber uns ist halt langweilig.
Du hast recht. Ich meine, wir kriegen immer nur gezeigt, wenn irgendwas passiert. Aber dann hat er gesagt, ja, wir erreichen Calendra 17 in 7 Tagen, 4 Stunden, 3 Minuten. Ja. 7 Tage, 3 Stunden, 4 Minuten. Musst Sitz du das mal kurz durch. Raus?
Ja, in 4 Tagen, 3 Stunden, 4 Minuten bin ich auch wieder da.
Ja.
Weil ich muss nämlich jetzt meine Blase leeren. Ich stecke das mal hier in das Stativ. Redet ruhig weiter.
Machen wir. Wir informieren dich oder wir lassen uns dich.
Ja, ich dann, höre dann heimlich.
Dunkel. Du hörst mit. Ist die Akustik hier so gut? Okay. Lass ruhig die Tür auf. Ja. Kommt ein bisschen Luft rein. Ja, aber ich meine, das stimmt. Das ist langweilig. Die langweilen sich. Die schippern da tagelang durch die Gegend. Da passiert nichts. Es wird auch in einigen Folgen tatsächlich gezeigt, was sie halt so machen. Die haben dann Hobbys, die machen Sport, die machen dieses und jenes. Dr. Crusher züchtet Blumen und das sieht man jetzt hier auch.
Die eine ist Alkoholikerin, trinkt immer Schnaps.
Ja, man sieht zum Beispiel, dass Data... der sich ja auch genauso gut einfach in der Ecke stellen könnte und nichts machen könnte, der hat eigentlich die meisten Hobbys. Der malt, der modelliert, der macht alles Mögliche. Und andere haben Workshops. Aber klar, dann pokern die auch. Auch wenn die wissen, es geht um nichts. Die langweilen sich sonst zu Tode. Und Picard liest alte, antike Bücher. Da ist immer alles antik, wenn der irgendwas liest. Also ich hab zu Hause nicht ein einziges, wirklich altes, antikes, ledergebundenes Buch. Du?
Ich habe mal ein Vogelbuch gefunden, das ziemlich alt ist. Ja.
Also, was ist aus den ganzen Taschenbüchern aus dem 20. und 21. Jahrhundert passiert, dass die das nicht überlegt haben? Die müssen im 24. Jahrhundert doch auch Antiquitäten sein. Ich möchte, dass der einen zerfledderten Scheibenweltroman liest oder sowas.
Das wäre geil.
Das wäre geil. Und nicht so eine Schwarte aus dem 18. Jahrhundert oder was auch immer er da...
Ich habe gar keine Ahnung, was der liest oder in welche Richtung es geht. Wahrscheinlich so Sagen oder Erzählungen.
Immer hoch anspruchsvoll. Das ist Dickens, das ist... Weiß nicht, was ist...
Shakespeare.
Picard ist mir in der Hinsicht ein bisschen zu sehr pseudo-anspruchsvoll, pseudo-intellektuell. Gleichzeitig spielt er auf dem Holodeck Privatdetektiv. Dixon Hill ist so eine Film-Noir. Kannst dich vielleicht noch erinnern, dass er dann im Trenchcoat und Hut und Mantel rumläuft.
Ich weiß, dass Data irgendwie eine Pfeife irgendwie zur Erinnerung hat.
Genau, oder Data spielt Sherlock Holmes auf dem Holodeck, beziehungsweise das kommt in 2 oder 3 Folgen vor. Und in mehreren Folgen spielt Captain Picard Dixon Hill, den Privatdetektiv, Film Noir. Wo ich mir auch, das passt nicht so ganz.
Ich bin Dixon Hill! Das ist eher Rumpelteam.
Ich reagiere nur einfach jetzt deswegen nicht, weil ich gerade totgeschossen wurde. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir... wir haben gerade zwar über
Dixon Hill.
Über die Langeweile an Bord.
Über die Langeweile an Bord, ja. Aber es ist ein langweiliges Thema. Ne?
Ja, voll. So. Warst du denn mit der Beschreibung der Folge durch?
Ja, die waren wir am Ende. Wir haben es ja geschafft und... dann weiter.
Mir ist unklar, also ich habe jetzt kapiert, dass Data am Ende, da hatte er auch so ein Eingabegerät am Ärmel und dann hat er halt am Ende, kurz bevor alles in die Luft geflogen ist, hat er irgendwie diese 3 durchgeschmuggelt. Mhm. Ne? Aber der konnte doch überhaupt nicht ahnen, dass der Plan von Riker irgendwie was, dass das ein Erfolg sein wird.
Naja, er hat halt gesehen, dass nur der Traktorstahl zu wenig war. Ne?
Ja.
Und da war es halt schon passiert, da hat das andere Schiff da schon gerammt und ihm ist in dem Moment klar geworden, hätte er jetzt den Vorschlag von Commander Riker noch zusätzlich befolgt, wären sie durchgekommen und er hätte genauso gut R eintippen können oder Riker, aber er hat halt 3 eingetippt, weil das schnell und einfach und kurz war, in der Hoffnung, ja, dass sie schlau genug sind, das zu verstehen.
Ein Zeichen. Ne? Ja.
Und man, ja, muss jetzt auch mal sagen, die Leute auf der Enterprise, die sind clever. Die Leute auf der Bozeman, die sind es nicht. Das sind Dorftrottel. Die haben echt absolut...
Die sind die scheinen ja noch zurückgeblieben.
Nicht mal, die scheinen ja noch nicht mal gemerkt zu haben, dass da irgendwas im Busch war. Die müssen ja auch so eine Schleife durchlaufen haben. Und ich habe früher immer gedacht, die sind 90 Jahre lang in so einer Schleife gefangen gewesen, bis ich begriffen habe, nee, die sind auch nur diese 17 Tage, die wie die Enterprise, die werden irgendwie in die Zukunft geschleudert und das Ganze läuft dann 17 Mal in Folge ab. Aber die kriegen ja nichts davon mit. Und das ist alles so offensichtlich. Auf dem Schiff müssen einfach nur alles vollkommen stumpfe Typen.
Ja. Naja, gut, du könntest natürlich jetzt auch argumentieren, das Protokoll könnte vorsehen, dass du einem potenziellen Feind nicht all deine Informationen direkt preisgibst. Ne? Also du hast vielleicht diese Erfahrungen gemacht, aber darfst einfach nicht kommunizieren, was passiert ist, um irgendwelche strategischen Vorteile zu erhalten.
Ja, ja, nee, schon vollkommen, auch vollkommen richtig. Wir kriegen ja nicht viel gezeigt. Man kriegt ja wirklich nur ein ganz kurzes Gespräch gezeigt. Und was man halt sieht, ist, dass Captain Bateson, Bateson, ich habe den Namen schon wieder, ich will immer Captain
Bateson. Bacon.
Ich will immer Captain Bateson sagen. dass Frasier ziemlich ahnungslos wirkt. Also der Captain Bateson, der wirkt einfach so, als... ob er einfach nichts mitgekriegt hat. Er sagt auch, wieso, wir haben vor 3 Wochen das Raumdock verlassen, da kann überhaupt nichts passiert sein.
Aber das ist ja und, automatisch auch irgendwie immer der Fall, wenn du irgendwelche aus der Vergangenheit da hast. Ne? Ich meine, auch schon mit Captain Scott damals in der einen Folge war das ja auch eigentlich Scotty, schon so. Ja. Ne?
Die müssen immer alle etwas überfordert und ahnungslos wirken.
Ja, genau.
Die im 24. Jahrhundert müssen immer schlauer rüberkommen. Es kann natürlich sein, dass das alles auf dem Schiff genauso passiert ist auf der Bozeman, dass wir das nur einfach nicht sehen oder dass sich keiner getraut hat, dem Captain was zu sagen, weil das so ein Typ ist, der sich nicht wie Picard sowas anhört und das ernst nimmt, sondern sagt, ja, hast Stimmen, hast ja wohl einen Arsch offen, mich damit zu behelligen, wenn du Stimmen hörst, steckt dir was in die Ohren.
Ja, aber Picard nimmt es auch eigentlich nur ernst, weil Beverly ihn halt irgendwie auf seine Seite zieht, ne?
Ja, aber Picard nimmt solche Sachen immer relativ ernst. Wenn irgendjemand mit einer verrückten Sache ankommt, ich habe etwas gehört, etwas gesehen, wo jeder andere normale Menschenverstand sagen würde, komm, du hast doch einen an der Waffel, dann nimmt Picard Trottel, ne? Das ernst und sagt, okay, veranlassen Sie einen Stufe 3-Scan und lässt das untersuchen. Und ich kann mir vorstellen, dass Captain Bateson so ein Typ eben nicht ist. Der wirkt, der macht auf mich nicht diesen aufgeschlossenen Eindruck. Der wirkt schon etwas steif und bullig. Das ist so ein Bull. Also es hat ein Polizist, der ist ein Bulle. Das ist ja ein Polizistenschiff, ein Polizeischiff. Das ist witzig. Aber mir kam das halt damals vor, als ob die 90 Jahre lang in dieser Zeitschleife waren, was ja nicht stimmt, und nichts mitbekommen haben und einfach die vollkommen Trottel sein müssen.
Ja, was ich übrigens immer schon faszinierend fand, war... was mir immer schon irgendwie so ein bisschen suspekt vorkam, war, dass Beverly immer oder häufig mit dabei war, zusammen mit Geordi, wenn es irgendwie darum ging, irgendwie Data zu manipulieren, irgendwelche Sachen aus ihm rauszuziehen oder irgendwelche Geräte an ihm anzuschließen. Klar, sie ist irgendwie medizinischer Chef, aber eigentlich hat Data ja nichts mit Medizin zu tun, so eigentlich nicht im geringsten das sogar. Ne?
Okay, sie ist Wissenschaftlerin.
Kybernetisch.
Aber eigentlich sollte sie, das ist mir auch immer seltsam vorgekommen, eigentlich sollte sie mit Data nichts zu tun haben. Da muss der Ingenieur ran, aber doch nicht der Schiffsarzt. Mhm. Die ist aber wirklich, seit der ersten Staffel ist die für Data mit zuständig.
Ja, richtig. Ja.
Komischerweise in der zweiten Staffel Dr. Pulaski, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, eher nicht.
Ja,
die hat aber ein anderes Verhältnis zu Data. Die
ist insgesamt distanziert. Ne? Also
ist eh
klar, so Data, also irgendwann freuen die sich an. Ne?
Ja, ja.
Aber erstmal so ist Data eine reine Maschine für Pulaski.
Er ist ja auch erstmal Data für sie. Data ist ein Hals.
Die kam aber in der Folge nicht vor.
Nee, die war nur für eine Staffel in der zweiten.
Okay.
Die, ich mag die heute sehr, weil die so, die ist ein bisschen bissig und macht mir mehr Spaß. Aber damals war ich froh, dass Beverly wieder da war. Ich fand die schnucklig. Ich hatte einen Crush
auf
Dr.
Crusher. Ich mochte die auch.
Ja, ich mochte
ein Crush. Die auch. Ja. Ein Crush auf Dr. Crusher.
Ja. So. Ja, wenn du die heute siehst, wenn die auf irgendwelchen Conventions auftritt, dann ist die ja schon wirklich sehr, 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 sehr alt geworden.
Ich sehe auch nicht mehr so schnucklig aus wie vor 30 Jahren. Also da möchte ich jetzt einfach mal klar sagen, ich gönne ihr das, dass sie älter geworden ist. Das sind wir alle. Das
ist sich schwer vermeiden.
Wir haben alle viel Wasser gelassen.
Ja, und das ist das Faszinierende. Ne? Ja, wir waren alle mal schreiende Babys. Ne? Mhm. Irgendwann haben wir mal gar nicht existiert und irgendwann werden wir auch nicht mehr existieren. Und dann gibt es wieder irgendwas, was danach existiert.
Wenn wir geraten in eine Zeitschleife. Mhm. Wo ist eigentlich die Logik, dass sie immer wieder dieselbe Zeit erleben und am Schluss die Uhren umstellen müssen, den Kalender, weil sie 17 Tage...
Ich hätte es auch gelassen. Also
es macht
es geht wahrscheinlich darum, dass halt nach einer Folge ist ja normalerweise alles wieder normal.
Ja. Also nein, die Logik ist einfach nicht. Man muss halt irgendwie zeigen, sie waren 17 Mal in der Schleife, aber...
Ich kann es, glaube ich, erklären.
Ja,
also die Schleife ist ja quasi nur so eine Art Blase. Und in der Blase sind die Schwingungen anders als außerhalb der Blase. Und außerhalb der Blase kannst du dann wieder kalibrieren.
Ja. Du meinst, diese Blase, diese Kausalitätsblase ist ein in sich geschlossenes System.
Richtig.
In dem auch die Zeit, wenn sie sich wiederholt, anders vergeht als um die Blase herum.
Ja, also da müsste man natürlich jetzt noch viel mehr über Zeittheorie irgendwie wissen, um das wirklich sauber erklären zu können, aber das ist so grob wäre das mein Ansatz, ja.
Ja, also ich hätte als Captain nicht die Uhren zurückgestellt.
Ich schon.
Ich ehrlich gesagt auch, weil du bist im Rest des Universums 17 Tage hinterher und auf der Bozeman sind sie 90 Jahre hinterher. Da werde ich aber auch ganz schnell die Uhr umgestellt.
Stimmt auch wieder.
Übrigens, die sehen wir nochmal oder wir hören noch von ihr in, ich glaube, im 8. Kinofilm in First Contact wird die USS Bozeman erwähnt, wenn sie gegen die Borg kämpfen. Und es gibt sogar einen tatsächlichen Star Trek-Roman, der sich nur mit der USS Bozeman beschäftigt, die dann auch im 24. Jahrhundert immer noch fleißig unterwegs ist und so auch als Einsatzkreuzer, als schwer bewaffneter Einsatzkreuzer dient.
Fun Fact, ich habe einen Star Trek-Roman gelesen.
Nein.
Oh. Spocks Welt.
Der ist gut, oder?
Keine Ahnung. So. Das ist zu lange her. Das war die Phase, wo ich Indiana Jones Bücher verschlungen habe.
Den habe ich, glaube ich, in unserer ersten oder zweiten Folge in der Büchervorstellung vorgestellt.
Ja.
Und da habe ich den nochmal gelesen. Hatte ich damals auch, weil ich meine Star Trek-Romanphase hatte in den 90ern, habe ich sie alle verschlungen. Und das war einer von denen, der mir nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist, weil sich der halt mit der Geschichte Vulkans beschäftigt. Es geht, ihr habt ja alle da draußen gehört, wisst es aber, ihr zwei hier, nicht, es geht um den Wexit. Vulkan will aus der Föderation austreten. Und während dieser Verhandlung um den Wexit wird immer wieder Kapitel eingeschoben, die Geschichte von Vulkan, von den frühen Proto-Urvulkaniern, also den Steinzeit quasi dem Äquivalent von Urmenschen, Urvulkaniern bis zu dem 23. Jahrhundert Vulkanier, die gesamte Geschichte Vulkans.
Haben die sich damals vermehrt, indem sie ganz viele Gedankenverschmelzungen gemacht haben?
Ich muss...
Erzähl mir mehr.
Warte mal, die Gedankenverschmelzung kommt auch irgendwann vor. Es ist eine tolle Geschichte und die Kapitel um die ersten Urvulkanier, die einfach nur im Dschungel leben und in den
Tagen... Ich meine, was ist intimer? Geschlechtsverkehr oder Gedankenverschmelzung? Gedankenverschmelzung,
oder? Das eine ist halt so mit so Flüssigkeiten, das andere ohne.
Ja, aber intimer ist das andere.
Und Vulkan ist ein Wüstenplanet. Flüssigkeiten austauschen ist nicht gut.
Man ist braucht total ineffektiv. Will einer das Buch haben, wo wir beim Thema Ausmisten eben waren?
Nee.
Das ist bei meiner Mutter im Keller.
Ich habe das Buch zu Hause.
Sehr
ich
gut.
Das nicht nochmal zweimal.
Dann kommt es weg. Oder kommentiert.
Ach komm.
Wir verlosen das 30 Jahre alte Buch.
Willst du das echt? Nein, komm.
Nein, Quatsch.
Stell dich in irgendein öffentliches Bücherregal.
Ja,
irgendjemand liest das und freut sich.
So
das habe ich neulich auch gemacht mit meinen ganzen Büchern. Meterweise Bücher rausgeschmissen und alle schön ins Regal. Die waren so schnell weg. Das ist ein Star Trek-Roman, ist ruckzuck weg.
Ich habe noch einen mutmaßlichen Fun-Fact.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob er stimmt, aber ich meine gelesen zu haben irgendwann mal. Also in der Folge ist ja die Rede von irgendwie Typhoon, irgendwas. Typhon.
Das Typhon-System oder
Typhon-Partikel oder was auch immer. Und da meine ich mich dran zu erinnern, dass es auch ein Synchronisationsfehler ist. Dass es eigentlich Tachyon ist, weil Tachyonen haben auch immer irgendwas mit Zeit zu
ja,
tun.
Ja, stimmt, ja. Ich glaube, das wurde wegen der Lippenbewegungen, der Lippenform so übersetzt, weil Tachyon und im Deutschen andere Lippenform hat, als das die Aussprache im Englischen.
Aber in anderen Folgen ist doch auch von Tachyon die Regel.
Ja.
Also es könnte auch irgendwie einfach nur durch den Austausch von irgendeinem Typ, der bei der Synchronisationsfirma arbeitet. Irgendwie.
Ganz ehrlich, das wundert mich sowieso, dass die ganzen Technobubble-Begriffe, wenn die alle richtig übersetzt worden sind, das wundert mich eher, dass da so viel Mühe rein investiert worden ist. Ich hätte da eher vermutet, dass solche Fehlübersetzungen viel öfter vorkommen.
Ich meine, auch wenn du dir so Drehbücher anguckst, da steht ja dann so, Captain, we have a technic problem. Ja, und dann gibt es so extra so Technik-Autoren, die dann dieses in eckigen Klammern technic problem mit Inhalt füllen.
Ja, das kann ich mir gerade bei Star Trek echt vorstellen.
Ja, ja.
Die Schauspieler haben ja geflucht, bis sie dieses Techno-Bubble drauf hatten. Und wenn du dann mal die alten Hasen, die festen Rollen, die konnten das irgendwann, die waren es gewohnt. Aber wenn da mal jemand für eine Folge dazu kam, die waren alle verzweifelt. Und dann gibt es ja immer noch das berüchtigte, wie hieß denn das, die Stammbolzen, die selbsthaftenden Stammbolzen, die aus einer der Deep Space Nine Folgen, Aaron Eisenberg, der Nock gespielt hat, konnte dieses Wort auf Englisch nicht richtig aussprechen, weil er diese Ferengi-Zähne im Mund hatte und war so verzweifelt.
Stammbolzen.
Nee, danke, danke.
Das ist schon komisch. Also,
ich wollte ihm gerade einen arrogant Bastard-Ale reichen.
Okay, jetzt bin ich.
Also, das ist halt 7%. Also.
Mhm. Oha.
Mhm. Das schmeckt komisch. Nicht schlecht komisch, ja. Aber komisch.
Na, das ist nicht mein Geschmack.
Ja. Nee, meiner auch irgendwie nicht, aber ich würde es, glaube ich, trotzdem trinken. Wobei, es ist schon sehr bitter, finde ich.
Ja, egal, ist es nicht. Ja. Ich trinke es auch.
Was
Nussig.
Ich?
Ja. Nuss? Möchtest du eine Nuss?
Nein, ich will keine.
Geistreicher Genuss in Nuss. Edle Tropfen.
Ja, also mich hat so plotmäßig, also der Plot muss laufen, die Show muss weitergehen. Also, aber ich bin jetzt einfach mal kritisch.
Sorry, und, bitte, bitte.
Ja, darum. Ja. die haben halt festgestellt, also die Crew festgestellt, dass also diese Schleife schon, meinetwegen, die könnte jetzt schon das tausendste Mal laufen, die haben keinen Anhaltspunkt.
Wird ja auch gesagt an irgendeiner Stelle, wir wissen es nicht.
Aber so, sag ich mal, die Lernkurve, also so von wegen, ich habe ein komisches Gefühl, bis zu, wir finden eine Lösung, das waren ja nur so drei Durchgänge oder so.
Naja gut, ich meine, das ist natürlich klar, im Film auch gerafft, natürlich. Ne?
Ja klar, aber halt so, ich habe ein komisches Gefühl und im nächsten Durchgang war es schon so, wir müssen das untersuchen, da ist ein Déjà-vu, das ist komisch, andere haben auch ein Déjà-vu. Also es ging sehr, also bei Groundhog Day oder sowas.
Bei Groundhog Day siehst du das mehr auserzählt. Du siehst auch nicht jeden einzelnen, also täglich grüßt das Murmeltier, du siehst auch nicht jeden einzelnen Tag und wir haben jetzt hier auch nicht alle 17 Durchgänge gesehen, wir haben glaube ich 4 oder so
maximal
gesehen. Ja. Und natürlich wirkt die Lernkurve da relativ steil.
Es muss ja vorangehen.
Aber also, es ist ja, auch klar. So, die Folge hat so ein paar Momente, die Längen hat. Gerade was ich bei Next Generation immer wieder, was mir immer wieder auffällt, da sind sehr viele Szenen drin, in denen einfach nur geredet wird. Das finde ich heute, es ist manchmal informativ und interessant und dient halt auch der Handlung. Aber gerade wenn so diese Szenen immer wieder kommen, die ganzen Szenen mit Dr. Crusher und Geordi in der Krankenstation, da denke ich mir, oh Gott, kann man das nicht vorspulen? Das wirkt gerade dadurch durch Wiederholung, egal in welchen Kamerawinkeln das dann gefilmt wird, wirkt das auf mich sehr ermüdend. Das ist etwas, was ich der Folge dann durchaus ankreiden muss. Die hatte ich früher besser in Erinnerung, einfach weil man es anders gewohnt war. Die Sehweise in den 90ern war anders. Ich war gewohnt, dass in Next Generation viel geredet wurde. Man war noch nicht so
verwöhnt durch schnelle Schnitte.
Ja, genau, aber es war einfach so. Es war die Next Generation, so war das gemacht. Da wurde viel geredet und man hat es einfach auch erwartet.
Aber es war auch irgendwie trotzdem sehr interessant, immer, wie ist das Fachwort dafür, wenn ein Regisseur, geschickt aufgelöst im Grunde genommen immer. Und auch immer sehr viel Wert auf saubere Kameraarbeit gelegt und auch irgendwie zwischendurch immer irgendwelche Fahrten auf die Personen zu und sowas. Also das war schon, also das hat versucht, das alles zu kompensieren, ne? Und damit es nicht so ermüdend wirkt.
Ja. Ja, also allein bei der letzten oder vorletzten, irgendwann hast du Dr. Crusher und Geordi aus der Froschperspektive und siehst auf einmal die Decke von der Krankenstation oder wie du vorhin gesagt hast, das Konferenzzimmer oder was du
von oben.
Von oben aus der Vogelperspektive.
Ungewöhnlich.
Das ist schon gut und da hat sich Jonathan Frakes auch wirklich Mühe gegeben, alles rauszuholen, was geht. Ich habe neulich mit Lars zusammen eine Folge über den absolut den trashigsten Billigfilm Rock'n'Roll Space Patrol Action is Go gemacht. Und ein Titel für die Götter und das ist wirklich das Billigste vom Billigen. Das ist also richtig trashig, aber auch sehr geil dadurch, weil es wirklich totaler Trash ist. Und da ist auch so eine Zeitschleife und da wünschst du dir, dass sie jetzt eine zweite Kamera gehabt hätten, die einfach nur neben der ersten Kamera steht und das alles aus einem leicht anderen Winkel aufnimmt, weil da merkst du, dass einfach jetzt 10 Minuten des Films einfach nur nochmal ablaufen und der einzige Unterschied ist, dass vorher 11 Minuten waren und jetzt ein Elftel gekürzt wird. Und das merkt man hier natürlich schon, auch wenn man es nicht bewusst wahrnimmt. Unterbewusst nimmt man das auch schon ab der ersten Wiederholung wahr, dass es sich nicht einfach 1:1 nochmal alle Szenen neu abgespielt sind, sondern anders inszeniert wurden. Macht natürlich einen großen Unterschied schon aus.
Ja, also beim Pokern war so irgendwie optisch am wenigsten, aber halt storymäßig ist am, das war immer so der Ausschlag, so, also da ist immer irgendwie der Stein ins Rollen gekommen. Also beim Pokern.
Mhm. Das war auch immer der Beginn, ne?
Genau, ja, deswegen wahrscheinlich. Mhm. Also Peng geht wieder los und irgendwas ist anders.
Ja, genau.
Mhm. Ach, ist euch was Schönes. Ist euch die rosa Schleife? Ich glaube, du hast die vorhin bemerkt.
Ja, bei Beverly auf einmal Beverly. Im Haar, ne? Was war das? Das ist auch eigentlich nur in dieser einen Szene sichtbar.
Die sitzt
ne?
da bei Picard im Zimmer und er gibt ihr heiße Milch mit Muskatnuss von seiner Tante Adele. Milch. Erhitzte Milch, warme Milch.
Heated Milk.
Ja. Und sie hat eine rosa Schleife im Haar.
Die ganze ist das eine romantische...
Die haben ja zwischendurch mal hier so...
Ja. Oder hätten gerne.
Das war oder das, haben gehabt.
Das war das
oder
ja.
werden haben.
Das war
und
der werden Schlafanzug. Gehabt werden gehabt haben. Das war von dem Schlafanzug. Die hatte ja immer diesen rosa Schlafanzug und aus irgendeinem Grund, weil man auch mit dem, wenn man ins Bett geht, möchte man irgendwie, will Frau schick aussehen, hat sie sich so ein rosa Schleifchen noch ins Haar.
Ja, die steht ja auf den und er steht auf sie. Ne? Nur die beiden dürfen halt nicht.
Das ist neckisch, wenn sie da mit rosa Schlafanzug-Schleifchen ankommt.
Ja, doch, sollte, glaube ich, so sein.
Warum kommt sie da nicht in ihrem Schlafanzug direkt
an? Ja, ich meine auch, wie die dann da sitzt und so grinst und so, ne? Und wie die sich anlächeln. Das ist ja einfach so eine ganz tiefe Ebene einfach.
Die heiraten ja angeblich auch auch irgendwann in der Serie.
Ja, 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 genau.
Ganz ehrlich, ich frage mich immer, das muss
eine. In der letzten Folge ist ja, das.
Und das muss doch eine reine Zweckidee, weil ganz ehrlich, ich sehe das nicht. Dass da eine Romanze zwischen den beiden läuft, sehe ich nicht. Das ist so, das sind Leute, die sich so gut kennen, die so eng befreundet sind, dass sie irgendwann sagen, ach, jetzt könnten wir eigentlich auch heiraten. Wir müssen ja keinen Sex haben.
Er liebt sie.
So wirken die auf mich.
Sie liebt ihn. Sie lieben sich. Nochmal zurück zum Thema Schauspieler und sowas und Technik Problem. Hatte ich nämlich eben die ganze Zeit nach dieser Idee gesucht. Jetzt ist sie mir wieder gekommen. Und zwar, es gibt so Outtakes und da sieht man Picard im Transporterraum und er sagt, engage. Und alle lachen. Oh, what do we say? No.
Make it so.
Not engage. Energize. Ja, das...
Die Outtakes sind sowieso legendär. Auf jeder DVD, in jeder Blu-ray-Box sind massenweise Outtakes. Die haben auch richtig Spaß am Dreh gehabt. Die haben echt rumgeblödelt.
Geil finde ich auch, dass da immer irgendwelche Leute sind, die die Türen aufmachen. Ne? Das ist gar nicht automatisch. Und manchmal laufen die echt dagegen. TNG Doors muss man googeln.
Aber ich habe jetzt so viele Outtakes gesehen von Patrick Stewart, der dann das Lachen anfängt und rumalbert, dass ich den, wenn er nur ernst ist, habe ich immer das Gefühl, da fehlt irgendwie was. Das ist eigentlich jemand, der Comedy auch unheimlich gut kann. Also der hat ein unheimlich komisches Talent, großes komisches Talent, dass ich ihn in so eine ernste Rolle wie Captain Picard eigentlich fast verschwendet finde. Ach, der ist, fällt mir gerade auf, der ist auch in Frasier aufgetreten, in der Serie. Und zwar spielt er da einen schwulen Theaterregisseur, der sich an Frasier ranbaggert. Der den wirklich anbaggert und Frasier fühlt sich so geschmeichelt, weil er durch den dann auch in die Theater High Society von Seattle kommt, dass er ihn nicht darüber aufklärt, dass er gar nicht schwul ist. Und allein, ich weiß nicht mehr, welche Folge das ist, aber ich kann sie mal, ich kann mal auf YouTube so ein paar Szenen suchen. Patrick Stewart und Kelsey Grammer sind so herrlich in diesen Szenen. Patrick,
ich glaube, das habe ich Stewart, auch gesehen.
Ja. Der ist großartig, der ist einfach, der ist in komischen Rollen, ist der wirklich witzig.
Ja, wir sind alle gespannt, was die Zukunft bringen wird mit Picard. Und
vielleicht.
Ich glaube, wir haben auch schon das Zeitlimit lange überschritten.
Du, wir haben ja kein Zeitlimit. Wir haben ja
eine Stunde 20, ich hätte jetzt mehr geschätzt.
Das ist kein Zeitlimit. Wir haben schon mal eine 5,5-Stunden-Folge.
Ja, das hört sich aber kein Schwein an.
Hast du eine Ahnung.
So, deswegen.
Wir haben hier gleich noch was. Ich habe allerdings vergessen, die Comics mitzubringen, weil für Data sein Bücherregal wollte ich noch einen Comic von Phil vorstellen.
Ah,
ich weiß nicht, ob du jetzt den direkt jetzt hier im Regal zum
oben
Griff bereit hast.
Ich habe umgeräumt.
Ja, verdammt, wie hieß. Dann machen wir eine kurze. Kommst du da ran?
Ja.
Dann machen wir eine kurze Pinkelpause und wir sprechen uns dann gleich wieder.
Pipi. Bart Simpson schreibt an die Tafel I8PP.
I8PP?
Mhm.
I8PP.
Okay, bis gleich.
Willkommen zurück. Nach der kurzen Pipi-Pause. I ate Pipi.
Du machst mich fertig.
Bei einer Simpsons-Folge, da geht er ja auch mit der Tochter von dem Reverend aus, ne? Der Bart.
Ja.
Und dann wird er rausgeschmissen, man sieht gar nicht warum halt, ne? Aus dem Haus. Und dann wird er, wie heißt er nochmal, Lovejoy?
Ne? Reverend.
Ja, Reverend Lovejoy. So, ich habe noch nie eine so überflüssige Verwendung des Wortes Hintern gehört halt so. Und Bart versucht sich irgendwie rechtfertigen. Hintern. Und das hat mich halt beschäftigt. So, ich habe den Gag überhaupt nicht kapiert, bis ich dann irgendwann den auf Englisch übersetzt habe. Und dann sagt Bart halt so,
Bart.
Schönes Beispiel.
Ja, da gehen viele Witze verloren in der Synchronisation tatsächlich.
Tja, in der deutschen Übersetzung. Was wir jetzt in Data seinen Bücherregalen noch haben, geht in der deutschen Übersetzung nicht verloren, denn das ist bereits so eine Art Deutsch.
Geht in die Richtung Deutsch.
Geht in die Richtung Deutsch, nein. Wir haben hier einen Comic, und zwar von Phil, Berliner Comiczeichner und Comedian. Phil schreibt sich F-I-L. Und den Comic aus der Reihe Didi und Stulle. Vielleicht kennen die Berliner das aus der City, dem Magazin, oder die Kölner aus der Stadtrevue. Da waren immer wieder mal Comics eine Zeit lang von und abgedruckt.
Ich hätte auch gern Bock auf eine Stulle jetzt. Mhm.
Didi und Stulle, Endstation Mars.
Ja. Didi Hallervorden
kennen. Ist aus der Reihe der...
Ein weiteres Lied von Didi Hallervorden ist unbedingt zu vermeiden.
Ist der vierte Band, der bei Reprodukt erschienen ist von Didi und Stulle. Und normalerweise sind das halt so Geschichten von diesen, so zwei brolligen Typen, Didi und Stulle.
Zwei Freunde,
Schweine, Proleten, Spacken. Mit einem sehr schrägen, abgefahrenen Humor. Es ist alles in Berliner Dialekt geschrieben. Das muss man also dann auch Berlinern können. Soll man das versuchen?
Ja, also versuch das ist mal. Lesbar auf jeden Fall. Aber ja, vorlesbar habe ich noch nicht probiert.
Na, schauen wir mal. Moment. Heißt dit etwa, dit wir auch 8 Jahre lang rund um die Uhr gefilmt werden, so wie die Komiker im Animal Farm Container? Also es
ich will mich auch einmal unbeliebt machen.
Ja, mach dich bitte.
Ach nee, bequemt sich der Herr auch mal nach Hause zu kommen. Womit haben wir denn die Ehre verdient?
Sehr gut, viel besser.
Ja, viel besser.
Es geht bei Endstation Mars tatsächlich um eine Reise zum Mars in so einer Art Big Brother Rakete. Das heißt,
um die Fahrt zu finanzieren, glaube ich.
Um die Fahrt zu finanzieren, wird das Ganze gefilmt nach Big Brother und regelmäßig wird irgendjemand rausgewählt und dann auch aus dem Raumschiff geschmissen.
Ja.
Irgendwann explodiert das Raumschiff, weil sie keine Lust haben, die Steuerung einzuschalten und Didi und Stulle sind auf einer Odyssee durchs Weltall unterwegs, von einem Raumfahrt, einem Science-Fiction-Klischee ins nächste. Irgendwann ist
die Schnecken.
Ja. Also der Rüssel, der hat auch schon ziemliche Züge von einem erkrankten Penis.
Ja. Erkrankter Penis ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Stichwort generell für die
Titel. Ist auch so, würde ich auch als Oberthema.
Ja, durchaus. Es ist sehr kranker, abartiger, primitiver Humor auf einer hohen intellektuellen Ebene.
Dann wird es wieder richtig interessant für mich.
Ja, dann muss ich dich da mal einführen.
Meine Schnecken sind weg. Ja, weil die Prinzessin Leia verliert. Ja. Und in der zweiten Geschichte, bisschen Zeitreisegeschichte, wir haben hier wieder eine Zeitreisegeschichte.
Tatsache.
Während sie im Weltall sind, lässt Didis Mutter, nein, Stulles Mutter, aus irgendwelchen Fingernägeln, Schnipseln, die sie von ihrem Sohn gesammelt hat, einen Klon von ihrem Sohn herstellen, weil sie ja nicht wusste, ob Stulle irgendwann wiederkommt. Stulle, Andreas im bürgerlich. Andreasse heißen übrigens auch nach Phil die kleinen Radiererkrümel, die man beim Radieren lassen hat. Das sind Andreasse, weil sie auch so klein und hässlich sind,
das ist
nicht
für
wahr?
Fitzel.
Für mich sind es Andreasse. Seit ich Didi und Stulle gelesen habe, weiß ich, dass das Andreas ist.
Was war es vorher?
Weil sie auch so klein und grau und hässlich sind.
Es gibt keinen offiziellen Namen dafür.
Das für mich sind das Fitzel.
Ja.
Raditze-Fitzel.
Naja, und der Klon wird dann in den Kühlschrank gesperrt, weil könnte ja sein, dass man ihn noch braucht. Als Ersatzteillager und im Kühlschrank wird er vergessen und taucht hunderte Jahre später auf dem Kühlschrank wieder aus. Die Welt ist ein spätapokalyptisches, postapokalyptische Wüstenei, bevölkert von Mutanten. Irgendwie schafft das zurück in die Zeit zu reisen, landet in Ost-Berlin vor dem Mauerfall, wird als Westspion eingesperrt und kommt gerade noch rechtzeitig aus dem Knast raus, um die Apokalypse zu verhindern. Es ist reiner, purer Science-Fiction.
Ja, ich finde das auch krass, dass der Klon, also das sind halt zwei Köpfe, der hat auch noch zwei Köpfe übereinander. Und der hat halt auch so eine dystopische Eigenschaft, dass er Verbraucherinformationen quasi total unangekündigt raushaut. Und zwar, er kann das überhaupt nicht kontrollieren. Also man kommt, muss ab und zu einfach mal eine Werbung für Schadeberger Pilsner raushauen. Man kann es auch nicht leiser stellen, sagt die Mutter. Und
aber wahrscheinlich dann im Preis mit drin, um so ein Sonderangebot.
Ja, dadurch hat der Klon nur eine Mark gekostet, lese ich gerade.
Ah, okay, na, immerhin.
Ja,
ja, ich glaube, das war's, oder?
Ja, also es ist ein bemerkenswerter Lachanfall im Comic, der mich nachhaltig beeindruckt hat.
Absolut,
ja. Und ja, wer Didi und Stulle nicht kennt, hat was verpasst.
Und wer sie kennt, kennt auch Endstation Mars.
Genau. Ja.
Das war dann heute unser Groundhog Day. Unser Data grüßt das Murmeltier.
Das war mein allererster Podcast.
Ui. Mhm. Dafür klang die Anmoderation aber schon sehr professionell.
Ja, wenn ich möchte, alter YouTuber, kann ich eine Rampensau sein. Mhm. Ja.
Ja.
Also es hat mir Spaß gemacht und ja.
Ich finde gerade geil, dass du deinen Werbepulli auch anhast.
Ja, ja, das hört man auch.
Ja,
das
hört
man deutlich raus.
Man hört ja eigentlich sonst immer nur, wenn man keine Hosen trägt, weil dann die Stimme höher ist, aber man hört auch, dass du einen Pulli trägst.
Wenn man keine Hoden hat,
schafft dann ihr es, die zu Stimme entkommen. Auch
ja, ja, mir hat viel Spaß gemacht. Danke an Tante, wie heißt sie noch?
Adele.
Adele.
Genau, jedes Mal, wenn ich schlaflose Nächte habe, arbeite ich am Rezept.
Genau. Ich schieße sehr gerne arrogante Bastard Ale, unbezahlte Werbung, noch in die heiße Milch und dann.
Wofür wir alle schon nicht bezahlt worden sind an Werbung, das ist schon traurig.
IHPP.
Ja. IHPP.
Das sind die Werbung, die alle 15 Minuten, da fährt mein Klon halt nur eine
Marke. Wolverine!
Ich freue mich, dass es euch Spaß gemacht hat. Ja, war auch sehr schön hier. Hat mir auch Spaß gemacht mit euch.
Ja. Engage!
Engage. Ja, ihr da draußen, ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Schreibt uns Kommentare auf www.data-sein-hals.de. Ihr könnt uns da auch E-Mail schreiben, Kontaktformular, Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Und ich würde sagen, David, du darfst dann jetzt damit auch die Verabschiedung ganz offiziell.
Meine Damen und Herren, nach einem sehr schleppenden Start sind alle voll in die Warpgeschwindigkeit übergegangen und das Schiff ist am Ende explodiert.
Des Podcast-Imperiums.